Matthäus Kapitel 4, ab Vers 23 bis Vers 25, Luther-Übersetzung. Halleluja. Matthäus Kapitel 4, ab Vers 23. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Weiter. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Damals Jesus, und eigentlich sollte es heute so sein, nicht eigentlich, es sollte so sein und es soll so sein. Damals Jesus und heute du mit Jesus in dir. Ja, und so wie Jesus umhergezogen ist, so hat er uns berufen, auch umherzuziehen und die Kranken zu heilen, die Besessenen zu befreien. Das ist sein Wille. Ja, aber wir sind, oder ich will es so sagen, es gibt zwei Arten des Glaubens in uns. Einmal der seelische Glauben, der erreicht mit der seelischen Kraft nicht die Kraft des Geistes, des Glaubens aus Gott. Und so du aus Gott geboren bist, und ich gehe davon aus, weil du glaubst, dass Jesus der Christus ist, ist in dir Christus geboren worden und in Christus in ihr ist der Glaube Gottes. Und der Glaube Gottes aus Christus in dir, der soll herausfließen, der soll herauskommen und wirksam sein. Aber der Teufel versteht es immer wieder auch in meinem Leben, ja, mich auf meinen seelischen Glauben umzulenken. Und dann, und das passiert nicht. Der seelische Glaube hat nicht die Kraft des Glaubens Gottes. Und der Glaube Gottes in dir ist in Christus in dir, denn Jesus ist in Christus in dir. Es geht um den Glauben von Jesus. Ja, und der Heilige Geist hilft uns, er lehrt uns, dass wir umschalten können, nicht aus der Seele heraus versuchen zu glauben, sondern aus Christus in uns. So, und Christus in uns ist in totaler Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes, das nehmen wir von außen in uns auf. Das Wort Gottes zeigt uns, wer Christus in uns ist. Und ich gehe so weit, dass du Christus geworden bist, dass ich Christus geworden bin. Jesus ist der erste Christus, der Gesalbte Gottes. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und mit ihm sind auch wir mit ihm aus dem Tode geboren worden. Also nicht, dass der Tod uns geboren hat, sondern dass wir mit ihm auferstanden sind. Und in der Auferstehung mit Jesus sind wir eine neue Schöpfung geworden. Und diese neue Schöpfung ist Christus in uns. Und Christus in uns, Christus in dir, das bist jetzt du. Das ist das Zentrum deines Lebens. Du bist ein Kind Gottes geworden. Ja? Und im Kind Gottes ist der Glaube Gottes. Was geschehen muss in uns ist, dass unser Sinn mit dem Sinn Christi in Übereinstimmung gebracht werden muss. Und das geschieht durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt uns, was Christus in uns denkt. Ja, meine Seele kann versuchen, was denkt jetzt Christus in mir? Meine Seele gelangt nicht in Christus, aber Christus gelangt in meine Seele. Versteht ihr? Ich bin der Empfangende, hingegeben. Ich möchte, dass Jesus, der in Christus in mir ist, meine Seele reinigt und heiligt und sie als Braut bereitet. Halleluja. So, also, es ist Gnade, ja, wenn aus Christus in mir das Leben in meine Seele fließt, dann ist das Gnade. Ich kann nichts dafür dazu tun, dass die Gnade fließt. So, und Jesus möchte, dass wir das tun, was er getan hat. Unser Gott möchte sich aufmerksam machen durch dich und durch mich. Und die Menschen sollen erkennen, dass Jesus Gott der Sohn ist, der Mensch wurde und für ihre Sünden starb, damit sie ewiges Leben empfangen können. So, und mich bewegten Gedanken und die führten mich zu Offenbarung Kapitel 22 ab Vers 1. Offenbarung 22 ab Vers 1. Und da heißt es, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der fließt aus Christus in uns. In Christus in uns ist Gott. Unser Körper ist der Tempel. Unsere Seele ist das Heiligtum im Tempel und Christus in uns ist das Allerheiligste. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Der Thron Gottes ist in Christus in uns. Vom Natürlichen her habe ich die Gene von meinen Eltern bekommen, ja. Und durch die Geburt aus dem Geist, wir sind Kinder Gottes geworden, haben wir die Gene unseres Vaters im Himmel bekommen, durch Jesus Christus. Und diese Gene, die soll in unserem Blut ist unsere Gene, und die soll, diese alte Gene soll gestaltet werden, soll mit der Gene Gottes in Übereinstimmung gebracht werden. Und dann ist unsere Seele geistlich geworden, wenn dieser Prozess zu Ende ist. Das ist ein Prozess und den nennt die Bibel Heiligung. So, wie geht es weiter? Vers 2. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen. Okay, also wir sehen Thron Gottes, von ihm fließt der Strom lebendigen Wassers und ein Vers zurück und Vers 2 und auf beiden Seiten des Stromes, auf beiden Seiten des Stromes, ja, was die Weser betrifft und so, auf beiden Seiten des Stromes sollen Archen entstehen, sollen Gemeinschaften entstehen. Auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Du bist ein Baum des Lebens. Als Gott die Menschen schuf und sie in den Garten Eden setzte, gab es im Garten Eden 2 Bäume. Es gab viele andere Bäume. Und sie sollten von allen Bäumen essen, nur nicht von einem Baum. Und das war der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das war der Baum des Todes. Aber mitten im Garten stand auch der Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens, das war Jesus. Jesus ist der erste Baum des Lebens. Und Adam und Eva waren noch keine Bäume des Lebens. Sie waren nach Gottes Bild geschaffen und sie reflektierten den unsichtbaren Gott in der sichtbaren Welt. Aber sie waren noch keine Bäume des Lebens. Sie waren noch nicht aus Gott geboren. Ihre Seele war vollkommen rein, ihre Seele war vollkommen heilig, ihre Seele und somit ihr Blut war in vollkommener Übereinstimmung mit Gott. Sie waren Ebenbilder Gottes, aber sie waren noch nicht aus Gott geboren, sie waren geschaffene Wesen und ihre Seele reflektierte den unsichtbaren Gott, spiegelte ihn wider. Ja, sie waren lebendige Seelen, die in einem von Gott geschaffenen Körper wohnten. Aber sie waren noch nicht aus Gott geboren. Gott selber hatte Gemeinschaft mit ihm, Gott ist Geist und Gott selber hatte Gemeinschaft mit ihnen. Und in dieser Gemeinschaft waren sie auch mit Geist gesegnet. Aber sie selber waren noch kein Geist geworden, noch nicht aus Gott geboren. Warum? Weil sie nicht vom Baum des Lebens gegessen hatten. Sie durften von allen Bäumen essen und somit auch vom Baum des Lebens. Der Baum des Lebens hat Früchte. Und in der Frucht ist die Saat. Und die Saat bringt, die Saat bringt Frucht der gleichen Art. Ein Apfelkern, eingepflanzt in den Boden, bringt einen Apfelbaum hervor. Und der Apfelbaum bringt Apfelfrüchte hervor. Ein Kirschkern ist die Saat für einen neuen Kirschbaum. Und. Ja? Jede Saat bringt nach ihrer Art Frucht. Und so bringt auch die Frucht des Baumes des Lebens nach ihrer Art Frucht. Das heißt also, Petrus schreibt, dass der Same, der uns geboren hat, das Wort Gottes ist. Und die sollten vom Baum des Lebens essen. Aber irgendwas haben sie nicht verstanden. Und das verstehe ich bis heute noch nicht. Weil sie doch in der Ebenbildlichkeit Gottes waren. Die ließen sich betören und aßen nicht vom Baum des Lebens, sondern die Schlange kam und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der war gut anzuschauen. Ich muss dann immer an Las Vegas denken oder sowas, ja, wo Menschen verführt werden, Dinge zu tun, wo sie ihr Geld verspielen können, wo sie ihr Leben verspielen können, und andere Dinge, die augenscheinlich gut aussehen, werden dort angeboten. Ja, aber es ist nicht nur Las Vegas. Ja, es gibt auch den Weihnachtszauber zur Weihnachtszeit. Ihr versteht, also der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist gut anzuschauen. Luxus. Und Eva ließ sich von der Schlange betören und nahm von der Frucht und aß. Und gab ihrem Mann Adam, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf einsteigen, aber und die Frucht, die Saat, die da drin war, ging auf und seitdem wurden sie von Gott getrennt, denn in dieser Saat war nicht nur Gutes, sondern auch Böses und Böses kann und wird mit Gott keine Gemeinschaft haben. Und sie wurden zu Bäumen der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Die Saat brachte Frucht nach ihrer Art. So, und jeder Mensch, auch wir, zumindest waren wir es, wir waren Bäume der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und wir sind jetzt durch Essen des Wortes Gottes, Jesus ist das Wort Gottes, vom Baum des Lebens, durch Essen vom Baum des Lebens, sind wir Bäume des Lebens geworden. Du bist ein Baum des Lebens und du bist nicht mehr ein Baum des Todes, nicht mehr ein Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es wird ja die Menschen, die Jesus nicht kennen und nicht aus Gott geboren wurden, die essen ja beständig von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ja, und bleiben humanistisch, ja, bleiben in dem. Es sei denn, sie hören die Botschaft von Jesus, nehmen Jesus in ihr Leben auf, glauben, dass er der Christus ist, glauben, dass er Gott ist, der Mensch wurde und am Kreuz für sie gestorben ist, damit sie nicht verloren gehen. Ja, dann werden sie aus Gott geboren und wurden Christus und wurden zu einem Baum des Lebens. So, und diese Bäume stehen auf beiden Seiten des Stromes. Psalm 1 sagt, ja, das, lasst uns mal Psalm 1 kurz dazwischen blenden, die ersten Verse. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, bitte, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht weiter. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Das Wasser vom Thron Gottes, Strom des Lebens, da sind wir dran gepflanzt. Und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ja, da sehen wir Offenbarung 22, die ersten Verse passen mit diesen Versen da zusammen. So, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Also wir sind berufen, das Wort Gottes auszusehen. Und Menschen, die es aufnehmen in ihrem Herzen, und dann kann Gott diese Saat aufgehen lassen, dann werden sie aus Gott geboren. Ja, dann haben wir Frucht gebracht für Jesus. Johannes 15 sagt, dass wir Frucht bringen sollen für Jesus. Das heißt, wir sollen das Wort Gottes aussehen. Das Wort Gottes aussehen. Das Wort Gottes den Menschen weitersagen. Es ist nicht unsere Sache, sie zur Geburt aus dem Geist zu bringen, aber wir sollen die Frucht, die in uns heranreift, das Wort Gottes, weitergeben, es aussehen. Im Grunde will Gott, dass jeder Mensch ein Baum des Lebens wird. Und ein aus Gott geborener, ich versuche die richtigen Worte zu finden, wenn ich sage, ist mehr als Adam und Eva. Ja, weil sie ja nicht von dem Baum des Lebens die Frucht gegessen hatten. Deswegen wurden sie auch nicht zu Bäumen des Lebens. Kann man das sehen? 1. Korinther Kapitel 15, und zwar Vers 45. Moment, 45. 15,45. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Andere Übersetzungen sagen, oder auch ältere Übersetzungen sagen, wurde eine lebendige Seele. Der erste Adam wurde eine lebendige Seele. Die Seele reflektierte total Gott. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele oder zu einem lebendigen Wesen, und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Du bist in Christus der letzte Adam oder der zweite Adam. Ja? Und du wurdest zum Geist, der lebendig macht. Ein Baum des Lebens trägt seine Früchte und die Früchte machen lebendig. Die, die die Früchte nehmen und essen. So, und die Bäume stehen am Wasserfluss, was vom Thron Gottes ausgeht. Und das Wort Gottes ist ja vielfältig zu interpretieren, ja, auszulegen. So, und dieser Fluss des Wassers, der vom Thron Gottes ausgeht, ist das Wort Gottes. Ist das Wort Gottes. Wie sieht das mit den natürlichen Bäumen aus? Die natürlichen Bäume, die Saat ist aufgegangen und die Saat, was da drin war, ist aufgebrochen. Und jede Saat hat die Information entsprechend seiner Art. Und die Kraft, dass diese Information wirksam wird und diese Saat eines Baumes, ja, in der Erde geht auf und aus dieser Saat heraus wächst aus der Erde, aus der Finsternis, aus dem Dunklen zum Licht hin der neue Baum. Und nach unten hin schlägt dieser Baum Wurzeln. Wenn er wächst, die Wurzeln gehen tiefer, andere Bäume sind so angelegt, da gehen die Wurzeln in die Breite. Ja, und da gibt es die Wurzeln wie unser Adersystem in unserem Körper, ja, die Adern. Da gibt es die Adern, die einen größeren Durchmesser haben. Und dann gibt es die kleinen nicht Kapital, Kapillargefäße, Kapitalgefäße, Kapillargefäße, ja, ganz feine Aderflüsse. Ja, und so ist das auch bei vielen Bäumen, dass die ganz feine Wurzeln haben. Und diese Wurzeln saugen Mineralien und Wasser, worin Mineralien sind, aus dem Boden. Und du bist ein Baum des Lebens. In Gott gegründet. Und was saugst du aus dem Boden, welcher auch im übertragenen Sinn Gott ist? Was saugst du daraus? Lebendiges Wasser, das Wort Gottes. Ja? Wenn du als aus Gott Geborener wachsen willst, wenn du willst, dass deine Seele durchdrungen wird, wenn du willst, dass du mehr von Gott erlebst, dann trink das Wort Gottes. Ernähre dich vom Wort Gottes. Es hat mal jemand gesagt, ich habe das nicht nachgeprüft, aber es kann ja stimmen und es macht auch Sinn. Der hat gesagt, jeder Baum nach seiner Art zieht besondere, für sich als Baum besondere Mineralien aus dem Boden. Ja, wenn da ein Eichenbaum steht und daneben ein Buchenbaum, dann zieht der Buchenbaum nicht die Materialien aus dem Boden und aus dem Wasser sozusagen, die der Eichenbaum benötigt. Hat man mir so gesagt. Müsste man mal nachforschen, ob das so ist. Ja? So, dass es eine Harmonie gibt. Natürlich gibt es, weil nicht nur der Mensch aus dem Bilde Gottes gefallen ist und zu einem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen wurde, sondern die ganze Schöpfung ist mit da hineingezogen worden. Ja. Alles auf dieser Erde hat gute Aspekte und böse Aspekte. Sogar Schlangengift, was tödlich ist, kann benutzt werden zu einem gewissen für die Medizin, ja, um etwas Gutes zu bewirken. Das heißt also, alles ist gut und alles ist böse. Der Mensch ist gut und er ist böse. Er ist ein Baum der Kenntnis des Guten und des Bösen. Der Mensch, der Christus nicht in sich hat. Ja? Der eine Mensch ist mehr böse und weniger gut und der andere ist mehr gut und weniger böse. Aber es spielt keine Rolle. Und das Böse ist da und der Mensch wird aus sich heraus keine Gemeinschaft mit Gott erlangen können. Gott offenbart sich den Menschen, ja, und er möchte sich ihnen offenbaren, indem wir für die Menschen beten, dass sie gesund werden, dass sie Heilung erleben, nicht nur die Katzenheilung erleben, die sollen auch weiterhin Heilung erleben, kein Problem. Ja, und es wird gesagt, dass es leichter ist, für Menschen zu beten, die nicht an Jesus glauben, wenn sie krank sind, dass Gesundheit zu ihnen kommt. Bei Christen ist das noch eine ganz andere Sache, ja, weil es sollte aber nicht so sein, ja, weil, nein, da steige ich jetzt nicht drauf ein. So, aber an Christen werden höhere Ansprüche gestellt. Wenn ein Christ bestimmte Sünden nicht lassen will, dann ist es schwer für ihn, dass Gesundheit durchkommt, weil das verkehrte Leben bewirkt, dass die Krankheit immer wieder kommt und nicht nachlässt. Und deswegen habe ich gebetet, was mein Leben betrifft, Herr, da ist etwas in meinem Körper, das mag ich nicht, das will ich nicht, das ist nicht von dir. Und da ist bestimmt etwas, was noch nicht in Übereinstimmung ist mit deinem Denken und mit deinem Verhalten. Ja? Bitte, ich weiß jetzt nicht, was das ist, was das verursacht, ja, dass das so hartnäckig versucht, in meinem Körper Bestand zu haben. Aber verändere du mich, gestalte mich genauer dort, wo die Ursache ist, wo mein Verhalten nicht in Ordnung ist, ja, wo wo deine Gegenwart noch fehlt in meiner Seele. Ja, bitte komm da hinein, gestalte mich, ja, dass die Ursache dafür beseitigt wird. Ne? So, und ich denke, das macht den Unterschied. Die Nichtchristen brauchen einen Beweis, dass Gott wirkt. Und Jesus ging in Galiläa umher und heilte die Kranken, machte sie gesund, trieb böse Geister aus, die Aufmerksamkeit bewirkten, und es folgten nicht nur 10 oder 20 oder 100 Jesus nach, sondern Tausende. Denkt an die Speisung der 5000, und da steht doch tatsächlich geschrieben, dass das Männer waren, aber die hatten bestimmt ihre Frauen dabei und die Kinder. Ja, also es waren ganz viele, die Jesus nachfolgten. Und es gibt ein Buch, das habe ich überarbeitet, neu herausgebracht, von einem, das berichtet von einem Hilarion, der hat sich im dritten Jahrhundert zurückgezogen und wollte Jesus erleben. Er wollte sich total nur auf Jesus konzentrieren. Nachdem ich gläubig wurde vor über 50 Jahren, hatte ich auch solche Anwandlungen, irgendwohin verschwinden, ich wollte mich nur nach Jesus hin ausstrecken. Ich wollte ihn erleben, mehr erleben. Ich hatte ihn ja erlebt. Ich wollte ihn mehr erleben. Mehr erleben. Aber dazu ist es nicht gekommen. Aber dieser Hilarion, also das Buch heißt Stärker als Dämonen, dieser Hilarion zog sich zurück und fastete und betete und jahrelang. Und irgendwann da war eine Frau, deren Kinder hatten irgendeine Infektion und hatten hohes Fieber und das ging nicht weg. Und der wurde gesagt, da ist einer in der Wildnis, ja, nahe von Israel war die, im heutigen Gaza-Gebiet, hieß damals auch schon Gaza. So, und die ist dann dahin mit ihren Kindern. Und ein kurzes Gebet und die Kinder wurden gesund und fieberfrei. Und die ging dann umher und erzählte das, was ihr passiert war. Und dann strömten die Menschen dahin und die wurden gesund, die wurden von bösen Geistern frei. Und es wurden immer mehr. Und dann kamen Leute dazu, die wollten genauso leben wie Hilarion, siedelten sich in seiner Umgebung an und plötzlich waren Tausende um ihn herum und die Heilung wollten, die kamen noch dazu. Und er wollte immer wieder dem entfliehen und wollte wieder in die Einsamkeit und Gemeinschaft mit Jesus haben, ohne Ablenkung. Und wenn der zu einem anderen Ort ging, dann folgten ihm manchmal 2000 und manchmal 3000 Leute. Die wollten dort sein, wo der ist. Und da geschahen mächtige Taten Gottes durch ihn. So, und der hat sich in dieser Zeit, wo er alleine war, als Baum des Lebens von dem lebendigen Wasser genährt. Wort Gottes, Wort Gottes, Wort Gottes. Und wer den Evangelisten oder von dem mal was gehört haben, Heilungsevangelisten, Hermann Zeiss, der in den 50er Jahren in Deutschland wirksam war, der hat, nachdem er Jahrzehnte vorher zum Glauben an Jesus gekommen war, der hat 40 Kapitel täglich in der Bibel gelesen. Totalernährung durch das Wort Gottes. Hat sich die Kraft des Wortes Gottes in sich hinein gelesen, gelesen, gelesen. Ich weiß nicht, ob er später immer noch so viel gelesen hatte. Und durch diesen Evangelisten sind viele Menschen in Deutschland von Krankheiten geheilt worden. Wo der auch hinkam, auch in Hannover, die Niedersachsenhalle war voll, 4000 Leute. Ne? Es war in den 50er Jahren. Also ich möchte mit dem, was ich hier sage, uns ermuntern, das Wort Gottes zu lesen, möglichst so viel wie geht. Ja, so viel wie geht. Da sind die Kräfte, die Geisteskräfte Gottes drin in dem Wort. Ja, und diese Worte, die geben uns den Sinn Christi, sodass unser Sinn in Übereinstimmung gebracht wird mit dem Denken Gottes. Und je mehr wir in Übereinstimmung gekommen sind mit dem Denken Gottes, umso mehr gehen wir auch in dem. Und die Kräfte Gottes können durch uns wirksam werden. Ich will natürlich den Heiligen Geist nicht außer Acht lassen. Ja, 1990 hatten wir eine ganz kleine Erweckung. Innerhalb eines Monats kamen ungefähr 50 Leute dazu und wurden gläubig an Jesus. Aus sozial schwachem Hintergrund. Etliche waren von Drogen abhängig. Einige von denen spritzten sich Heroin und waren abhängig von Heroin. Und wir beteten für sie, und von den 5 Leuten, die heroinabhängig waren, wurden 3 ohne Entzug frei. 2 mussten leider den Entzug durchgehen. So, und wenn die beteten, dann wirkte der Heilige Geist, und durch die wieder, die zuerst gläubig geworden sind, wirkte der Heilige Geist, und andere kamen dazu, weil Gottes Wirken war da. Also auch das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Egal wie heilig du bist, egal wie viel du von dem Strom des Lebens getrunken hast, sag dem Heiligen Geist, er soll wirken. Ja, auch wenn die Reife, deine Reife noch nicht entsprechend ist. Aber wichtig ist dann, wenn der Heilige Geist gewirkt hat, ja, dass du dich demütig hältst, ja, damit der Feind keinen Grund findet, dich zu Fall zu bringen. So, aber ich möchte heute Morgen darauf Betonung legen, trink als Baum des Lebens, der du gepflanzt bist, an der Seite dieses Flusses, und deine Wurzeln hin zu diesem Strom ausgeschlagen haben, trink das Wort Gottes, lies es in dich hinein, höre es in dich hinein. Gott sprach zu Josua, er soll Tag und Nacht das Wort Gottes betrachten. Ja, das heißt also, dass wir Wert darauf legen, das Wort Gottes beständig in uns hinein zu befördern, aufzusaugen, hineinzusaugen. Und Gott hat zu Josua gesagt, das, was du da liest, sprich es mit deinem Mund, murmel es vor dich hin. Ja, sprechen hat eine sehr große Bedeutung, denn was die Zunge sagt, lenkt dich genau dorthin, was sie gesagt hat. Wenn du dummes Zeug redest, dann lenkt dich deine Zunge Richtung dummes Zeug. Wenn du unreine Sachen redest, dann lenkt dich deine Zunge, die das gesagt hat, in das Unreine. Spricht sie Lügen, dann wirst du in die Lüge geführt. Aber wenn du Wort Gottes sprichst, dann lenkt dich deine Zunge zu Gott. Amen. Halleluja. So, und ich möchte, dass der Heilige Geist wirkt, auch durch Geschwister, die noch im Glaubenskindheitsstadium sind. Ja, das Paulus nennt die fleischliche Christen, die sündigen noch viel. Ach, nebenbei gesagt, wusstest du, Gott ist ein Gott der Ordnung, oder? Und wenn du unordentlich bist, dann bist du nicht in Übereinstimmung mit der Ordnung Gottes. Das heißt, unordentlich zu sein, hat mit Sünde zu tun. Unordnung. Nun ist es so, unser Gebet ist, was sollen wir wegschmeißen? Was hält unser Haushalt noch in Unordnung? Ihr kennt das vielleicht auch, wenn er sauber gemacht hat und der Staub weg ist, dann glänzt das in der Ecke. Ja? Dann glänzt das. Also Gott ist ein Gott der Ordnung und der Sauberkeit. Und ja, bei uns ist das noch nicht so, wie es sein sollte. Und dann sagt Karin, du bist ein Perfektionist. Und ich denke, ja, das ist gut, es muss nicht alles so quer und durcheinander da rumliegen, es muss alles schön geordnet sein und zusammengelegt, aber ich schaffe es auch nicht immer, das total hervorzubringen. Das heißt also, wenn ihr wüsstet, was alles Sünde ist, was alles Sünde ist, Angst ist Sünde, Sorgen ist Sünde. Ne? Was da alles Sünde ist, wenn jemand sagt, mit mir ist alles in Ordnung, ne? Dann komm, lass uns mal zusammen gehen und dann sage ich dir, was dein Leben betrifft, wo du Jesus benötigst und beständig Sündenvergebung. Ne? Ich freue mich, dass es in der Gemeinde Geschwister gibt, die hier sauber machen. Ja, die sollen besonders gesegnet sein, ja, denn sie sorgen dafür, dass es hier Sauberkeit ist und Ordnung gehalten wird. Toiletten geputzt sind angenehm. Also wer schon mal in Indien war und auf dem indischen Rastplatz auf einer Toilette, ich will das jetzt nicht so schildern. Ja. Also, wenn ich das schilder, ich will euch keine schlechten Vorstellungen machen. Bis dahin, dass Kakerlaken da rumlaufen. Und, also, es ist wirklich super. Ja? Es ist so super, wenn die Toiletten sauber sind, sauber gehalten werden. Das ist Gott angenehm. Ja, und in Indien, warum ist das so? Warum ist so viel Unrat, so viel Schmutz, so viel Unordnung, so viel Durcheinander? Weil die haben 330 Millionen Götter. Das können wir gar nicht erfassen. Ne? Da ist ja alles im Grunde Gott. Ja, eine Ratte ist Gott. Ne? Ein Affe ist Gott. Ja, und das bewirkt Chaos. Ja, und wir unterstützen ja die Kinder in einem Kinderheim dort, in einem ländlichen Gebiet. Und wir haben Süßigkeiten mitgebracht. Und die Kinder freuten sich riesig und die nahmen das Papier von der Süßigkeit weg und schmissen das Papier einfach irgendwo hin. Und dann war der ganze Platz beim Kinderheim plötzlich voller diesem Papier. Also wisst ihr, so mancher kriegt einen Kulturschock, der nach Indien kommt. Wisst ihr, ich hatte gar keinen Kulturschock. Es war eine ganz andere Welt und in der Gemeinde, in der wir zuerst waren, im ländlichen Gebiet, wir dachten, wir sind in einem Märchen. Alles bunt und nicht so hell wie hier drin im Raum und bunte Fähnchen und die Kleider der Anwesenden bunt, bunt, bunt. Und dann sangen die ganz anders, wie wir. Und die haben keine Gitarre, sondern die haben Trommeln, ja, dabei. Und also wie im Märchen war das für mich beim ersten Mal. So, von da hatte ich gar nicht so die Zeit, einen Schock zu haben, weil es. Aber wisst ihr, als ich zurück nach Deutschland kam, da hatte ich plötzlich einen Kulturschock. Nichts war durcheinander. Ich meine, es geht ja mehr den Bach runter in Deutschland. Ne? Alles sauber. Und was das Autofahren betrifft, ne, alles geordnet. Ja, Ordnung ist wirklich gut. Ja, sonst würde es viel mehr Zusammenstöße geben. Von daher ist es wichtig, sich an den Ordnungen im Straßenverkehr zu halten. Ja, und so ist das auch mit unserem Leben. Wenn wir die Ordnung Gottes kennenlernen und entsprechend anfangen zu leben, dann kommt unser Leben in Ordnung. Und wenn unser Leben in Ordnung ist, dann wirkt das sich aus auf unsere Organe in unserem Körper. Ordnung bringt Frieden. Ordnung bringt Frieden. Unordnung bringt Unfrieden. Ich sag mal, es kommt ja nicht so oft vor, wenn ich Unordnung zu Hause halte und Karin ermahnt mich und ich kann es nicht einsehen, dann ist Unfriede da. Musst du mir das schon wieder sagen? Dann ist Unfriede einen kurzen Moment da, ja? Ich wollte es jetzt nicht umgekehrt sagen. Ja, ich bin auch schon mal über ihre Puschen gestolpert, die nicht ordentlich nachts richtig zum Bett gestellt wurden, damit ich nachts, wenn ich später ins Bett komme, nicht darüber stolpere. Versteht ihr? Unordnung kann bewirken, dass man Schaden erleidet. Und wenn man richtig stolpert, dann kann man fallen und dann kann dies oder das oder jenes passieren. So, also von daher, schon früh wurde mir bewusst, ich muss achtsam sein, auf alles Acht geben und möglichst alles so in Ordnung halten, dass mir möglichst wenig passiert. Und dann ist mir letzten Freitag, sondern den Freitag davor doch etwas passiert, als ich die Radmuttern nachschrauben wollte, dass der Schrauber abgerutscht ist und ich bin gegen das Auto geknallt, meine Nase an dieser Kante, die da ist. Ja, also, aber ich habe darüber ja berichtet, ne? Ich war sozusagen da mit der Billa oder Silpa im Geist zusammen. Ja, alle für alle, die letzten Sonntag früh da waren, die wissen Bescheid. Und so saß ich in der Notaufnahme auf einem Ehrenplatz der Demut. Ja, auf einem Ehrenplatz der Demut. Und so wurde ich halt gedemütigt vor der Konferenz, damit ich hier im Demut erscheine. Das kann passieren. Es ist also Gott vorausgehende Maßnahme, dass ich in der Zukunft die richtige Haltung habe. Und der Apostel Paulus wurde oft von einem bösen Geist verprügelt. Und ich glaube, es war keine Krankheit. Ich glaube, der ist wirklich von einem gefallenen Engel verprügelt worden. Das ist, was ich glaube. Und er hat dreimal zum Herrn gebetet und der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Nase hat nichts Schlimmes abbekommen, war nicht gebrochen, konnte nicht hin und her bewegt werden. Halleluja. Ja, aber es war ein Schlag und das war von einem bösen Dämon inszeniert. Und Gott hat dafür gesorgt, dass es nichts Schlimmes wurde. Es gibt auch eine Bibelstelle, verschonen kann ich dich nicht, aber sterben wirst du nicht. Das Böse, das ganz Böse, das wirst du nicht erleben. So, und was heißt das, als Gott sagte zu dem Apostel Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Ey, du standst in Gefahr, arrogant zu werden, aufgrund deiner hohen Offenbarungen. Und wenn du arrogant wirst, hochmütig wirst, dann wirst du fallen. Und das ist schlimmer, als mal zwischendurch von einem gefallenen Engel verprügelt zu werden. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ja? Oder Paulus stand, weil er ja aus einer Pharisäerkaste kam, und die waren immer geneigt, durch Gesetz halten oder durch bestimmte Dinge zu tun, geneigt, Gott noch zu gefallen. Und Gott wollte vermeiden, dass er sich vor Gott aufbaut und sich als guten Menschen darstellt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann hat Paulus gesagt, uns geschrieben, so habe ich es am allerliebsten, wenn ich schwach bin, denn dann bin ich stark. Ne? Aber unser Gott will uns segnen und er hilft, dass wir nicht arrogant oder stolz oder hochmütig werden. Ja, und dann passieren halt solche Dinge. Okay, nun bin ich gar nicht dazu gekommen, wohin ich wollte. Krankenheilung, ja, wollte mehr darüber sprechen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und somit auch dir. Und dass Heilung zu dir kommt. Das schreibt der Apostel Paulus an seinen Sohn, geistlichen Sohn Timotheus. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und eine Wahrheit, zu der wir gelangen sollen, eine Wahrheit ist, dass Jesus unsere Krankheit getragen hat. Und wenn er sie getragen hat, dann muss ich sie nicht mehr tragen. Eine Voraussetzung ist, im Jakobusbrief steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Ja, und wenn du Gebet benötigst und der Heilige Geist zeigt dir eine Sünde in deinem Leben, also ich habe schon Sünde bekannt, wir sind nicht so ordentlich, wie es eigentlich sein sollte, ja, obwohl wir das wollen, aber wir haben Gnade. Ja, Gnade, uns sind diese, ne, es ist ja ein Prozess. Ja, und manchmal bete ich, Herr, was soll ich mit diesem Gegenstand tun? Wo soll ich den hinpacken? Ich weiß nicht wohin. Kennt ihr das? Und dann steht das Ding da rum, unordentlich. Gib uns Weisheit, Herr. Weisheit. Damit wir wissen, was wir tun sollen. Ach, zum Wegwerfen zu schade. Vielleicht kann ich es ja nochmal gebrauchen. Ich habe Dinge bei mir rumstehen, wo ich vor 30 Jahren dachte, vielleicht können wir das nochmal gebrauchen. Kennen wir, ne? Ach, das ist mein Gebet. Herr, hilf, dass ich Ordnung schaffen kann. Damit, dass ich weiß, was ich wegschmeißen soll, was da nicht mehr rumstehen soll. Hilf, ne? So, okay. Und mein Gebet ist, dass der Heilige Geist in unserem Körper Ordnung schafft, dass die Organe miteinander richtig kommunizieren. Ja, da sind so viele Fabriken oder Apparate in deinem Körper. Du bist ein Apparat insgesamt, ja, dein Körper, aber da sind so viele Apparate in dir. Da sind die Nieren, da ist die Leber, da ist die Milz, die Bauchspeicheldrüse, die Lunge, das Herz. Und, die kleinen Dinge, die Fabriken, die gewisse Dinge hervorproduzieren, ja, und manchmal arbeitet eine Fabrik nicht mehr und produziert nicht Enzym vielleicht, produziert nicht mehr, ja, und dann arbeitet der Körper, kann dann nicht mehr total in Harmonie arbeiten. Ihr versteht, was ich meine. Ne? Es gibt so viele, hat mal jemand gesagt, fast nicht zu zählende, ganz kleine Fabriken, die irgendetwas produzieren, was im körperlichen Ablauf gebraucht werden. Diese Dinge, diese Stoffe, genau. Genau, das ist das allgemeine Wort. Stoffe, ja. Ja, damit das alles in Harmonie wieder zusammenarbeiten kann. So, und dann kaufen wir uns Nahrungsergänzungsmittel, um etwas wieder in Gang zu bringen oder zu fördern. Und dann nehmen wir zu viel davon und dann bringen wir wieder den Körper in Unordnung. Ja, okay. Was für dich gut ist als Nahrungsergänzungsmittel, muss nicht für mich gut sein. Ich habe mal zu viel D3 genommen und dann kriegte ich Herzschlagen, ganz doll. Ja? Und wusste am Anfang nicht, woher das kommt und habe weitergenommen und dann wurde es nochmal ganz stark. Und dann habe ich mal nachgeschaut, was D3 auch bewirken kann und genau diese Symptome, wurden aufgezeigt. Andere, Karin zum Beispiel, kein Problem. Ja, ich bin anders in meinem Körper als Karin, weiß nicht, was bei mir fehlt, damit diese größere Menge von D3 mein Körper ertragen kann. Ja, und dann habe ich aufgehört, das so zu nehmen. Und seitdem, das ist jetzt ein Jahr und ein paar Monate her, und es ist nicht wiedergekommen. Versteht ihr? Mein Gebet ist, Herr, bitte hilf, dass ich das esse, was mein Körper braucht. Führe mir das zu. Ich habe ja keine Ahnung von dem, was da alles in meinem Körper passiert und was mein Körper benötigt. Ja? Bitte wirke du, dass das Essen zu mir kommt, was ich benötige. Okay, das ist jetzt, was das Natürliche betrifft, ein Bild. Also wir brauchen den Heiligen Geist und möglichst überhaupt keine Ergänzungsmittel und auch keine Medizin mehr, dass das Wort Gottes, die Geisteskraft, die im Wort Gottes ist, unseren Körper beherrscht, dass durch die Geisteskraft des Wortes die Fabriken, die lahm geworden sind oder ausgefallen sind, dass die wieder aktiviert werden und die Stoffe produzieren, die der Körper braucht. Und das bete ich, Vater im Himmel, ja, dass das Wort Gottes in unserem Leben, in unserem Körper wirksam ist und bewirkt, dass die Fabriken, die gewisse Stoffe nicht mehr so produzieren, die unser Körper braucht, wieder in Gang gebracht werden. Ja, dass unser Körper wieder total in Ordnung kommt. Ja, dass da eine Harmonie ist der Fabriken untereinander, dass das in der Menge produziert wird durch die Fabriken, wie es der Körper benötigt, und dann auch die Transporteure in unserem Körper, dass sie gekräftigt werden, dass sie es genau dorthin transportieren, wo es hin soll in unserem Körper. Setz dich durch, oh Gott, sei wirksam. Sei wirksam. Wir brauchen deine Hilfe, Heiliger Geist. Wir wollen das Wort Gottes als Geisteskraft in unserem Körper haben, aber auch in unserer Seele. Amen. Amen. Amen.